Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Viktoria Eglau. Und gleich eine Frage. Hand aufs Herz. Sind Sie abergläubisch? Wenn ja, dann gehören Sie zu den 30% der Menschen in Deutschland, die einer Umfrage zufolge zumindest hin und wieder abergläubisch sind. Das kann bedeuten, dreimal auf Holz zu klopfen, um Glück heraufzubeschwören oder Unheil abzuwenden oder an einem Freitag, dem 13. nicht zu reisen oder auch einen Talisman um den Hals zu tragen oder am Schlüsselbund. Manche vertrauen da zum Beispiel auf ein vierblättriges Kleeblatt, andere auf ein religiöses Symbol, etwa einen Schutzengel oder Sankt Christophorus. Das ist der Schutzpatron der Reisenden und der Autofahrer. Meine Kollegin Lydia Heller, die trägt seit vielen Jahren an einer Halskette eine sogenannte wundertätige Medaille. Das ist ein ovaler Anhänger mit einem Bild der Jungfrau Maria aus dem französischen Wallfahrtsort Lourdes. Lydia tut das allerdings nicht aus religiösen Gründen, hat sie mir erzählt.
Ich habe den Anhänger Ende der 80er im Schmuckkästchen von meiner Oma gefunden und ich wollte ihn damals unbedingt haben, weil hinten drauf ist nämlich nicht nur ein Kreuz, sondern auch zwei Herzen und ein M. Und ich war zu dieser Zeit, da war ich 15 oder so, ganz schwer verliebt in Matthias. Also ich brauchte dieses Ding. Aber überraschenderweise hat meine Oma damals gesagt, ich gebe dir den nicht, den hat mein Bruder mir geschenkt, als er aus französischer Kriegsgefangenschaft zurückgekommen ist. Der ist richtig aus Lourdes, der ist richtig geweiht und der darf auf gar keinen Fall wegkommen. Ich habe den Anhänger dann trotzdem abgequengelt, habe ihn dann auch Teenagerliebe angemessen so ein paar Wochen getragen und dann in meinem Schmuckkästchen vergessen. Und viele Jahre später, als meine Großeltern gestorben sind, da habe ich ihn wiederentdeckt und seither trage ich ihn auch. Wirklich gar nicht als Schmuck, sondern immer. Weil ich gar nicht glaube, sondern weiß, dass die Erinnerung an die Großeltern mir Kraft gibt.
Der Anhänger als Erinnerung an geliebte Menschen und als Kraftspender. Um Amulette und Talismane aller Art geht es in dieser Stunde. Um das blaue Auge, also die unter anderem in der Türkei und in Griechenland verbreitete Glasperle gegen den bösen Blick. Um Lucky Charms, das heißt Glücksbringer in Indien. Und um Wächter für die Füße. Das sind spezielle Amulette, die auf die Schnürsenkel von Laufschuhen aufgezogen werden. Läufer in Japan bekommen sie bei einem Shinto-Schrein. Gleich spreche ich aber erstmal mit dem Historiker Timman Bendikowski darüber, warum Menschen Halt in übernatürlichen Kräften suchen, in Gegenständen oder in Ritualen. Magisches Denken, das hat es immer schon gegeben. Außerhalb des offiziellen Glaubens, aber auch als Teil der christlichen Religion. Magisches Denken oder, wie es etwas abfällig heißt, Aberglaube, gehört zu unserem kulturellen Erbe. Oder auch zu unserem mentalen Rucksack, so nennt es der Historiker und Journalist Timman Bendikowski. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Himmel hilf«, warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen. Aberglaube und magisches Denken vom Mittelalter bis heute. Herr Bendikowski, in unserem mentalen Rucksack steckt also jede Menge Aberglaube?
Da sind viele Dinge drin, was uns über Generationen, häufig über Jahrzehnte, Jahrhunderte prägt. In diesem Fall ist da unser sogenannter Aberglauben drin. Das heißt, unsere magische Vergangenheit. Oft jahrhundertealte Erfahrung, mit dem Leben umzugehen oder, wenn Sie so wollen, mit dem Schicksal. Und das ist das, was wir magisches Denken, magische Rituale nennen. Und das tragen wir noch mit uns herum. Und ich plädiere eben dafür, dass wir nochmal diesen Rucksack absetzen, ihn aufmachen und mal reinschauen, was das heute noch mit uns zu tun hat.
Was ist denn der Antrieb für ein solches magisches Denken? Also was bewegt Menschen dazu, etwa ein Amulett oder einen Glücksbringer zu tragen, ob nun mit christlicher oder anderer Symbolik oder auch auf bestimmte Rituale und Beschwörungsformen zu vertrauen?
In dem Buch habe ich mich im ersten Kapitel mit der Angst beschäftigt, weil ich sie für grundlegend halte für alles, was wir als magisches Denken bezeichnen. Die Angst ist der Urgrund, die Suche nach Sicherungstechniken, mit dem Leben zurechtzukommen, mit der Not zurechtzukommen. Nicht nur lehrt die Not ja bekanntlich beten, sondern sie lehrt auch Aberglauben. Ein Amulett ist schnell berührt, ein magisches Zeichen schnell gezeichnet. Und das alles half den Menschen über Jahrhunderte in der Not und wenn die Angst kam.
Das erleben wir ja auch heute, dass viele Menschen erschüttert sind oder Angst haben, weil wir durch die Nachrichten von Kriegen erfahren, von Terroranschlägen, wegen der Pandemie, wegen des Klimawandels. Bringt all das eine Renaissance magischen Denkens mit sich?
Ja, das kann man deutlich so erkennen. Also ich habe das über die Geschichte seit dem Mittelalter jetzt verfolgt und wir können feststellen, dass Krisenzeiten immer magische Zeiten sind. Sei es nun die Reformationszeit, sei es der Dreißigjährige Krieg, die kleine Eiszeit oder sogar auch das Ende der Weimarer Republik, wo das magische Konjunktur hatte. Gesellschaftliche Krisenzeiten sind magische Zeiten, deshalb auch im Moment die große Nachfrage in unserer Zeit.
Gibt es eine Art Konkurrenz zwischen Glauben und Aberglauben?
Traditionell gibt es tatsächlich eine uralte Konkurrenz zwischen der etablierten Kirche und dem sogenannten Volksaberglauben. Nicht, das sind unterschiedliche spirituelle Angebote. Da musste die Kirche darauf drängen, dass die Glaubensinhalte möglichst unverfälscht blieben. Aber es gab auch, das ist ziemlich unbekannt, eine ökonomische Konkurrenz. Also wenn Sie im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, einen Pfarrer bemühten, wenn der Regen ausblieb bei Krankheit oder wenn eine Viehseuche drohte, dann kostete das eben auch Geld. Genauso wie die weise Frau aus dem Nachbardorf oder der Zauberer oder der Astrologe, die Wahrsagerin. Und die Kirche sah mit großem Schrecken, dass auf dem Markt der magischen Möglichkeiten eben andere Anbieter auch ihre ökonomischen Geschäfte machen. Also es war auch viel vom Hexenlohn die Rede. Also wenn jemand für eine Zauberin oder für eine weise Frau Geld bezahlte, damit sie eine Viehseuche verhinderte oder eine Krankheit heilte.
Und wenn es da also eine Konkurrenz gab auf diesem Markt der spirituellen Angebote, heißt das, dass die Kirche dann auch magischer werden musste, um ja attraktiv zu bleiben und auch anschlussfähig für den Volksglauben?
Also die mittelalterliche Kirche war ohnehin ein magisches Angebot. Also der Priester in vorreformatorischer Zeit galt ja den meisten Menschen als Zauberer. Und wenn ein Sturm drohte, wenn das Unwetter nahte, dann achtete man darauf, dass der Priester nicht das Dorf verließ. Ja, also da war viel Zauberei und Magie drin. Luther und die Reformatoren haben ja diesen finsteren Aberglauben der römischen Kirche hinausgejagt, diesen ganzen abergläubischen Hokuspokus, um es mit den Reformatoren zu sagen. In der Alltagsgeschichte zeigt sich, dass viele Protestanten, auch nach der Reformation, dann immer gerne in Notzeiten einen katholischen Pfarrer aufsuchten oder auch katholisches Weihwasser nutzten, um in der Stunde der Not sich in Sicherheit zu wiegen. Also das Grundbedürfnis nach etwas außerhalb der Kirche, das blieb auch nach der Reformation bestehen und das gibt es ganz sicher auch heute noch. Und in Zeiten, wo die Kirchen sich leeren, sehen wir auch eine wachsende Nachfrage nach esoterischen, nach alternativen Angeboten.
Sie sagten, der Protestantismus hat den Aberglauben verurteilt, aber auch die katholische Kirche selbst hat das ja getan, wollte sich davon abgrenzen und hatte auf der anderen Seite nun selber magische Elemente. Ich denke da zum Beispiel an die Reliquienverehrung oder auch den Glauben an Wunder in der katholischen Kirche. Wie passt das zusammen?
Naja, es ist eine Frage der Perspektive, ob wir jetzt die Reliquienverehrung als Hokuspokus bezeichnen oder ist das quasi glaubensimmanent. Aber gleichwohl musste die Kirche natürlich bemüht sein, also die römisch-katholische Kirche, den Wesenskern der eigenen Magie auch reinzuhalten. Also wenn es zu weit ging, also wenn über Feuer gesprungen wurde, wenn heilige Gegenstände missbraucht wurden für nichtkirchliche Zwecke, denken Sie an den Hostienfrevel, dann musste auch die römische Kirche einschreiten und sagen, so Leute, das geht uns deutlich zu weit. Wir haben hier ein gutes Paket an spirituellem Angebot. Alles darüber hinaus gefährdet unsere Lehre und ist damit Irrglauben und des Teufels.
Sprechen wir über das Hier und Jetzt. Also was charakterisiert denn magisches Denken heute? Ist das nicht eine sehr individuelle Angelegenheit geworden? Also jeder und jede sucht sich auf dem Markt der spirituellen Angebote das für sich Passende aus.
Das war immer schon, dass das magische Denken, dieser Aberglaube, bestach immer dadurch, dass sie das selber machen konnten. Ich konnte selber magische Zeichen entwerfen, sie anwenden. Wenn sie funktionierten, hatte ich recht. Ich brauchte für den Aberglauben nie eine verfasste Kirche, keinen Priester, keinen Katechismus, keinen Kirchenvorstand. Das ist immer ein großer Reiz gewesen. Heute ist so, dass wir eigentlich alles wieder da haben, was wir seit Jahrhunderten beobachten. Also sei es die Astrologie, die Handaufleger, Zauberer, Hexen und auch der Teufel scheint wieder da zu sein, wenn er denn jemals wirklich weg war. Das wissen wir natürlich nicht. Sagen, heute sind alle klassischen Zutaten des Aberglaubens wieder präsent. Da bin ich wieder beim mentalen Rucksack. Wenn wir da reinschauen, sehen wir entweder mit Freude oder mit Schrecken, dass die allermeisten Bestandteile unseres jahrhundertealten Aberglaubens heute noch präsent sind, vielleicht in verwandelter Form. Das ist auch viel globalisierter geworden. Es gibt auch fernöstliche Versatzstücke unseres Aberglaubens. Aber da ist sehr vieles in diesem Rucksack und das ist heute wieder präsent.
Und daran stört sich auch keiner mehr. Also das ist einfach Privatsache. Jeder kann den Glauben oder auch Aberglauben haben, den er haben möchte.
Ja, das ist natürlich ein kultureller Fortschritt, den wir errungen haben. Jeder soll nach seiner Fasson abergläubisch sein, bitteschön, gar keine Frage. Aber das hat natürlich Grenzen. Wir haben jetzt erste Erhebung nach der Corona-Zeit, in der sich, das sehen wir sehr deutlich, dass das esoterische Milieu sich politisch radikalisiert hat, haben wir die Erfahrung gemacht, dass das abergläubische Milieu und auch das rechtsextremistische Milieu zum Teil deckungsgleich sind. Wir haben einen hohen Anteil an magischem Denken in den politischen radikalen Gruppen. Alles das, was die Türen öffnet zu den Verschwörungsfantasien, die heute fester Bestandteil der Demokratiefeinde sind, werden möglich durch magische Angebote. Bei irgendwelchen Reichsbürgern haben sie dann Menschen, die was auspendeln. Da sind Menschen, die hinter der sogenannten materiellen Welt eine spirituelle, eine geistige Welt sehen, in die nur sie Einblicke haben, aber die anderen eben nicht. Und so öffnen sie die Türen zu antiwissenschaftlichem Denken, zu anti-intellektuellem Denken und letztlich auch zu antidemokratischem Denken, wenn wir nämlich nicht mehr von der Gleichheit der Menschen ausgehen, sondern die Menschen nun unterscheiden, ganz nach abergläubischem Gustus, in die Eingeweihten und die Nicht-Eingeweihten, in die Sehenden und die Nicht-Sehenden. Dann ist sozusagen der abergläubische Fundamentalismus für unsere Zivilisation ebenso gefährlich wie jede Form von religiöser Fundamentalismus.
Und wie kann man da Ihrer Ansicht nach Grenzen setzen und wer könnte das tun?
Also die Grenzen setzen muss natürlich sagen, jeder in seiner Umgebung selber. Es gilt das Gleiche wie für religiöse Menschen. Und darüber hinaus ist es ein gesellschaftlicher Prozess, dass wir unsere Wissenschaft schützen, dass wir unsere Politik schützen, dass wir unsere Intellektualität schützen, dass wir unsere Forschung und Bildung schützen. Das sind, sagen, die klassischen Instrumente der Aufklärung. Und dem würde ich auch weiterhin vertrauen.
Vielen Dank für das Gespräch. Tilman Bendikowski, Historiker und Autor des Buchs Himmel hilf, warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen. Aberglaube und magisches Denken vom Mittelalter bis heute. Erschienen ist das Buch im C. Bertelsmann Verlag. Es hat 320 Seiten und kostet 25 Euro. Vermutlich haben Sie sie schon mal gesehen. Die blaue Glasperle, die ein stilisiertes Auge darstellt. Sie soll vor bösen Blicken und Unheil schützen. Verbreitet ist sie vor allem in der Türkei und in Griechenland, aber auch im Nahen Osten und in Teilen Zentral- und Südasiens. In der Türkei, da heißt das Auge Nazar-Amulett. Mit dem Islam hat das übrigens nichts zu tun. Die Glasperle zu tragen oder aufzuhängen, das ist eher Tradition als Religion. Susanne Güsten mit einer Reportage aus Istanbul.
Perlen, Perlen und noch mehr Glasperlen. Alle blau und mit einem stilisierten Auge versehen. Ein weißer Kreis auf blauem Grund, darin ein kleinerer hellblauer Kreis und in der Mitte ein schwarzer Punkt als Iris. Nazar Boncuğu heißt das Schmuckstück auf Türkisch. Das bedeutet Perle gegen den bösen Blick. Und hier auf dem Tahtakale-Markt am Goldenen Horn in Istanbul wird es millionenfach verkauft. Das habe Tradition in der Türkei, sagt der Großhändler Erdem, der in seinem Laden mehr als 1000 Varianten zur Auswahl anbietet.
Mein Vater und mein Großvater haben schon mit diesen Amuletten gehandelt. Den Laden hat mein Großvater gegründet. Ich führe ihn in der dritten Generation.
Von pfannengroßem Wandschmuck über Schlüsselanhänger bis hin zu winzigen Ohrsteckern reicht die Auswahl an blauen Amuletten. Wozu werden sie gebraucht? Um vor dem bösen Blick zu schützen, erklärt der Händler.
Der böse Blick, so glaubt man, ist eine negative Energie, die ein Mensch auf seine Umwelt und andere Menschen ausstrahlen kann, mit schlimmen Folgen. Menschen mit farbigen Augen, also helläugige Menschen, strahlen demnach mehr negative Energie aus und können anderen Menschen damit schaden.
Ein weit verbreiteter Volksglaube ist das. In Tahtakalle sind die Rentnerinnen Hayrünnissa und Shükran unterwegs, um Perlen zu kaufen. Hayrünnissa zeigt auf ein kunstvoll gearbeitetes Auge an ihrem silbernen Armband.
Um den bösen Blick abzuwenden, trägt man das. Das ist einfach eine Tradition.
Und eine Aufmerksamkeit für Freunde und Verwandte, ergänzt Shükran.
Wenn jemand in eine neue Wohnung zieht, dann schenkt man ihm eine solche Perle, damit die Wohnung vom bösen Blick verschont bleibt. Wenn ein Kind geboren wird, steckt man ihm auf jeden Fall so eine Perle an, damit es nicht den bösen Blick anzieht. Man hängt es auch im eigenen Haus auf, als Schutz und Accessoire.
Woher der Brauch komme, wüssten sie auch nicht, sagen die Damen.
Aber das gibt es, seit wir uns erinnern können. Das ist ein ganz alter Glaube. Wir tragen ihn weiter.
Jahrtausende alt ist die Angst vor dem bösen Blick. Das haben Ausgrabungen in Mesopotamien gezeigt, bei denen primitive Amulette mit eingeritzten Augen gefunden wurden. Eine Theorie von der negativen Energie in den Augen verbreitete der griechische Philosoph Plutarch, der im ersten Jahrhundert nach Christus am Tempel von Delphi als Priester diente. Erwähnung findet der böse Blick in den heiligen Schriften aller Weltreligionen. So auch im Koran und in den Hadithen, den überlieferten Äußerungen des Propheten Mohammed, wie der Theologe Hüseyin Arı vom Hohen Glaubensrat des türkischen Religionsamtes sagt.
Das Wesen des bösen Blickes ist zwar nicht mit Sicherheit bekannt, aber wir nehmen in unserem Glauben an, dass manche Menschen mit ihrem Blick negative Ereignisse verursachen können. So rät ein Hadith: Nimm Zuflucht bei Allah vor dem bösen Blick. Außerdem wird berichtet, dass der Prophet gegen den bösen Blick bestimmte Koransuren zu rezitieren pflegte und seinen Gefährten ebenfalls dazu riet.
Das heiße aber nicht, dass man sich mit einem Amulett wie der blauen Perle vor dem bösen Blick schützen könne oder dürfe, unterstreicht der Gelehrte.
Unsere Religion verbietet alle Handlungen und Überzeugungen, die ihre Wirkung etwas anderem zuschreiben als Gott. Deshalb ist es nicht erlaubt, Perlen gegen den bösen Blick oder ähnliche Amulette am Körper oder sonst wo zu tragen, um sich zu schützen.
Das Tragen von Amuletten wie der blauen Perle sei mit dem islamischen Glauben nicht vereinbar, heißt es in allen einschlägigen Fatwas, den theologischen Gutachten des türkischen Religionsamtes zu dem Thema. Darin ist sich das staatliche Amt einig mit freien Predigern wie Kerem Önder vom Nakşibendi-Orden, auf dessen YouTube-Kanal 500.000 Anhänger abonniert sind.
Wer glaubt, dass er sein neugeborenes Kind mit der blauen Perle vor dem bösen Blick schützen kann? Oder wer ein solches Amulett in seinen neu eröffneten Laden hängt, um ihn vor dem bösen Blick zu schützen, der macht sich der Vielgötterei schuldig. Die Hadithe sind da ganz klar, der Prophet hat uns gewarnt. Wenn man ein Baby bekommt, darf man ihm auf keinen Fall eine solche Perle anheften.
Um sich vor dem bösen Blick zu schützen, empfiehlt der Prediger etwas anderes.
Was können wir tun, um unser Baby zu schützen? Wir können ihm Goldmünzen anheften. Wenn man dem Baby eine Goldmünze auf die Schulter heftet, lenkt das den Blick des Betrachters von seinem Gesicht ab und zieht ihn auf das Gold. Denn die Leute sind gierig und sehen zuerst aufs Gold.
So dringend die Theologen auch davon abraten, das Amulett mit dem blauen Auge ist in der Türkei quasi überall, außer in den Moscheen. In Wohnungen, Lokalen, Läden und Büros an den Wänden oder als Schmuck am Körper. Das sei keineswegs gottlos, sagt der Juwelier Hasip, der auf Schmuck mit dem blauen Auge spezialisiert ist.
Diese Perle symbolisiert das Gebet. Sie ist dinggewordenes Gebet. Sie kann negative Energie ziehen, weil ihr Wesen eigentlich im Gebet besteht.
Das Amulett sei deshalb auch nicht an eine Religion wie den Islam gebunden, erklärt er. Beten kann schließlich jeder. Und beliebt sei die blaue Perle bei Menschen aller Glaubensrichtungen, bestätigt der Amuletthändler Zeidan, in dessen Laden auf dem Tachtakalle-Markt die blauen Augen zwischen Marienikonen und islamischen Gebetsketten hängen.
Muslime kaufen die Perlen, Christen kaufen sie, alle kaufen sie.
Biz herkese de saygı duyarız.
Viele Gedanken mache man sich dabei nicht, sagt Hayrünisa, die fröhliche Rentnerin mit dem Amulett am Armband.
Klar, wir wissen schon irgendwo, dass das keine Wirkung hat, aber naja, wir stecken es trotzdem an.
Im christlich geprägten Griechenland, da tragen Menschen die Glasperle gegen den bösen Blick auch. Und da heißt sie Mati, das ist das griechische Wort für Auge. Wer in Indien ein Gebetshaus besucht, egal ob es sich um einen Hindu-Tempel, eine Gebetsstätte der Sikh-Gemeinschaft oder eine Moschee handelt, kann dort auch Devotionalien erstehen. Nicht nur Götterbilder und Räucherwerk, sondern auch unzählige Kettchen, Amulette und Ringe aus Pflanzenteilen, verschiedenen Metallen oder buntem Plastik. Die Gläubigen tragen sie als Schmuck, aber mit spirituellem Mehrwert. Denn diese Lucky Charms haben auch eine tiefere Bedeutung. Sie sollen ihre Träger beschützen und ihnen Glück bringen. Antje Stiebitz hat sich in der indischen Hauptstadt Delhi umgehört.
In den engen Gassen von Old Delhi, in der Nähe des Delhi Gate, in einem islamischen Zentrum. Der auf dem Boden liegende Teppich, die gekachelten Wände, alles ist in Blau gehalten mit orangefarbenen Blüten. Im Eingangsbereich sitzen Hilfesuchende auf Stühlen und warten darauf, dass sie den anwesenden Molana, einen religiösen Gelehrten, um Rat bitten können. Wer aufgerufen wird, zieht seine Schuhe aus und setzt sich zu dem islamischen Gelehrten auf den Boden. Nach einer respektvollen Begrüßung erklären die Besucher ihm dann, wo es zwickt. Eine junge, schwangere Frau hat ihr Beratungsgespräch gerade beendet und sieht erleichtert aus.
Wir leben in einem Stadtviertel, das nicht besonders gut ist. Ohne religiösen Segen und Amulette kann man dort nicht überleben.
Namitscha Pal angelt ein kleines schwarzes Säckchen aus ihrem Ausschnitt. Es ist an den Seiten zugenäht und hängt an einem Band um ihren Hals. Bekannte hätten ihr diesen Ort empfohlen. Sie komme hierher, obwohl sie Hindu sei, denn Religion spiele hier keine Rolle.
Ich hatte Albträume, habe mich krankhaft verhalten und meine Familie hatte Geldprobleme. Einige Menschen haben meiner Familie übel mitgespielt. Mein Sohn ist jetzt 3 Jahre alt. Seit seiner Geburt komme ich hierher.
Die Behandlungen, fährt die junge Frau fort, hätten bislang immer geholfen. Ein junger Mann kommt hinzu und stellt sich als Ghulam Mustafa vor. Seit 15 Jahren komme er hierher.
Einmal hat mein Kind eine Operation gebraucht, aber ich habe den ehrwürdigen Maulana besucht und mein Sohn wurde auch ohne den Eingriff wieder gesund.
Der Molana, so der junge Vater, heile durch Amulette, aber auch mit Hilfe von Gebeten, gesegnetem Wasser oder Jaggery, unraffiniertem Rohrzucker. Manchmal auch mit Kerzen oder Schnüren wirft jetzt Molana Sayyid Yaf Ali Pir Naqshbandi ein. Er sitzt im Schneidersitz auf dem Teppich und lehnt mit dem Rücken an der Wand. Der Mann mit dem hennarot gefärbten Vollbart erklärt:
Diese Behandlungsmethoden sind Jahrtausende alt. Sie stammen aus einer Zeit, in der es noch keine moderne Medizin und keine Krankenhäuser gab.
Er schreibe etwa den Namen Allahs oder Zeilen aus dem Koran auf ein Stückchen Papier, fährt der religiöse Gelehrte fort. Dann stecke er das Zettelchen in ein Amulett. Der Inhalt sei immer an die Art der Krankheit angepasst. In dieses Zentrum kämen insbesondere Klienten, die von der modernen Medizin enttäuscht seien. Bei seinen Behandlungsmethoden, sagt der Molana, spiele der Glaube sicherlich eine große Rolle. Aber
das gilt nicht nur für Amulette oder Segenssprüche. Es gilt genauso für Ärzte, Medizin, hinduistische oder muslimische Priester, für den Gottesdienst oder für Gebete. Wenn der menschliche Glaube nicht stark ist, dann hilft es nicht. Das gilt für alle Bereiche des menschlichen Lebens.
Der Molana weiß, dass die sogenannten indischen Chola-Chab-Ärzte, das sind ungelernte Ärzte, oft als Quacksalber betrachtet werden und dass die indische Regierung eine Vereinheitlichung für medizinische Qualifikationen und Lizenzen anstrebt, weil sie fatale Behandlungsfehler vermeiden möchte. Aber er weiß auch, dass die Menschen zu ihm kommen, weil er ihnen hilft. Dann wendet er sich seinem nächsten Klienten zu. Ajay Lutra berät seine Zuschauer auf YouTube rund um die Themen Karriere, Liebesleben und die Stellung der Planeten. Der Star-Astrologe berät Bollywood-Schauspieler und Politiker. Er lebt im Nordosten von Delhi im 15. Stock eines Hochhauses. Um seinen Hals hängen goldene Ketten mit Amuletten und an den Fingern und Handgelenken trägt er Gold und Edelsteine. Der studierte Astrologe stammt aus einer Juweliersfamilie. Er erklärt:
Saturn have a not good relation with the sun.
Saturn hat beispielsweise keine gute Beziehung zur Sonne. Und auch Mars und Saturn kommen nicht gut miteinander klar. Amulette können dabei helfen, die Beziehungen zwischen den Planeten zu verbessern.
Dafür brauche er allerdings die astrologischen Daten seines Klienten. Ajay Lutra verschreibt Edelsteinringe, Gottesdienste oder auch das Füttern von Kühen oder Vögeln. Die Heilmittel, erklärt der Astrologe, passe er immer an die Situation seiner Klienten an.
Wenn ein Armeeoffizier zu mir kommt, dann kann ich ihm kein Heilmittel geben, in das er täglich Zeit investieren muss. Schließlich hat er jeden Tag Dienst. Aber er kann einen Edelsteinring oder Amulette tragen. Das kann er machen.
Genauso wenig könne er einem Klienten in Dubai verschreiben, Kühe zu füttern, weil es dort, anders als in Indien, keine Kühe gibt. Lucky Charms, so der Astrologe, würden deshalb wirken, weil wir demjenigen, der sie uns gibt, vertrauen. Beispielsweise würden viele Töchter ein Schmuckstück tragen, das sie von der Mutter geschenkt bekommen haben. Genauso wirkten die Ketten, Amulette oder Ringe eines Priesters. Die Energie der Person, die ein Amulett vergibt, übertrage sich auf den Klienten und
These things are work only the good way, not in the bad way.
Solche Dinge funktionieren nur auf eine gute, niemals auf eine schlechte Weise. Wenn jemand zu mir kommt und jemandem etwas Böses will, wird es nicht wirken.
Heilmittel wie Amulette oder Ringe würden nur dann funktionieren, wenn Absicht und Plan positiv sind. Dann hätten sie sogar das Potenzial, das Schicksal eines Menschen zu verändern. Das, so der Astrologe, habe er schon oft beobachten können.
Die positive Energie der Amulette, das Gefühl, dass sie uns schützen, hat also viel damit zu tun, von wem wir sie bekommen haben. Shinto, das heißt Weg der Götter, und ist neben dem Buddhismus die meistpraktizierte Religion in Japan. Diese Urreligion prägt die Kultur und den Alltag in dem asiatischen Land immer noch sehr stark. In Osaka gibt es einen Shinto-Schrein, der sich spezialisiert hat auf Menschen mit Beinleiden und auf Läufer. Besucher können um Genesung bitten oder um den Erhalt ihrer Füße beten. Schützende Amulette, etwa für Marathonläufer, werden nicht am Hand- oder Fußgelenk getragen, sondern an den Schnürsenkeln. Dieser Shinto-Schrein ist auch am Besuch ausländischer Gäste interessiert. Anja Röbekamp war vor einiger Zeit dort und wir wiederholen hier ihre Reportage.
Hattori Tenjin Station, Osaka, Japan. Vor 100 Jahren wäre man hier schon am Ziel gewesen, dem Hattori Tenjin Gu-Schrein. Heute muss man bis zu ihm noch einen circa einminütigen Fußweg zurücklegen.
Als die Bahnlinie erbaut wurde, war der Ort, an dem die Hankyu Hattori Tenjin Station lag, der Schrein. Wenn du zum Bahnhof gehst, kannst du den heiligen Baum sehen.
Taishi Kato ist Anfang 30 und der zweite Priester des Schreins, der damals einen Teil seines Geländes an die Hankyu-Bahn abgeben musste. Vom Bahnhof aus geht es wenige Straßenecken weiter zum Schrein. Zwischen den Wohnhäusern weist ein großes Tor ohne Türen den Weg. Zwei graue, vertikale Steinpfosten werden von zwei horizontalen, geschwungenen Steinbalken überdacht. Das ist ein Tori und es markiert den Übergang zwischen der irdischen Stadtumgebung und der Welt der Götter. Hinter dem Tori führt ein gepflasterter Weg auf das Anwesen des Hattori Tenjingu-Schreins. Das Hauptgebäude ist ein einfacher, im klassischen japanischen Stil gestalteter Holzbau. Im Eingang sitzt in einer Nische eine fast lebensgroße Statue im Schneidersitz.
Ich möchte, dass auch Ausländer zum Schrein kommen und der Gottheit der Füße Gebete darbringen und besondere Wünsche äußern. Das ist meine Ambition.
This is one of my ambitions.
Im Hauptgebäude des Schreins vollzieht Kato ein Reinigungsritual. Er schwingt dazu einen speziellen Papierwedel. Schon seit 22 Generationen dient seine Familie dem Schrein, in dem eine besondere Gottheit verehrt wird, die Gottheit der Füße. Die entstand im Jahr 901. Den Schrein gab es damals schon, allerdings war die Hauptgottheit noch eine andere.
He just couldn't walk anymore.
Er konnte nicht mehr laufen, weil er ein krankes Bein hatte und suchte das kleine Heiligtum der Medizingottheit auf. Dort betete er für die Genesung seines Beines und zollte der Gottheit der Medizin Respekt. Und allmählich erholte sich sein Bein.
Er ist Sugawara no Michizane, ein zu seiner Zeit in Japan sehr berühmter Politiker und Gelehrter. Seine Heilung sprach sich also schnell herum. Ein Wunder war das aber nicht, meint Taishi Kato. Die Ähnlichkeit zu christlichen Wallfahrtsorten sei nur äußerlich. Wunder kennt der Shinto-Glaube nicht. Die Statue in der Nische stellt Sugawara no Michizane dar. Eines ihrer Beine glänzt stärker als das andere, denn es soll Glück bringen, an dieser Stelle zu reiben. Viele Japaner besuchen diesen Schrein, um für die Heilung von Bein- oder Fußleiden zu beten. Im Shinto gibt es wenige Zeremonien, die die ganze Gemeinde vollzieht. Die meisten Menschen kommen allein und beten vor dem Hauptschrein. Sie werfen eine Münze in den dafür vorgesehenen Kasten, verneigen sich und klatschen in die Hände, so wie dieser junge Fußballspieler. Er kommt einmal im Jahr und hofft, dass er sich nun nicht mehr verletzt. Er fände es gut, wenn Shinto weltweit praktiziert würde. Genau das ist Taishi Katos Ziel. Er möchte nicht nur ausländische Besucher anlocken, er möchte Shinto internationalisieren.
Even Japanese people visit Shinto shrine without the meaning of religious views.
Selbst Japaner besuchen Shinto-Schreine, ohne religiös zu sein. Wir können Shinto also anders sehen, nicht als eine Religion, sondern als eine Art Lebensweise. Wenn wir Shinto so sehen, kann ich diese Lebensweise des Shinto in die Welt exportieren.
The way of living of Shinto to the world.
Shinto sei mehr ein Way of Life als eine Religion. Die Shinto-Gottheiten, die Kami, seien in der Natur und die gäbe es überall, sagt Taishi Kato. Nicht mal ein Schrein vor Ort wäre nötig.
So it doesn't matter where you live.
Es ist egal, wo man lebt. Wer sich achtsam in der Natur bewegt, kann Shinto erleben.
You can live, Shinto.
Der junge Mann hat erst im vergangenen Jahr seine Ausbildung als Priester beendet und dann den Dienst im Schrein seines Vaters aufgenommen. Shinto-Schreine finanzieren sich hauptsächlich über Spenden und über Zeremonien, für die die Gläubigen bezahlen. Zusätzlich werden Amulette, Orakel und Segenssprüche verkauft. Bald nachdem er seinen Dienst im Schrein angetreten hatte, bemerkte Kato, dass viele Laufsportler hierher kamen.
Der Hattori Tenjingu-Schrein ist berühmt für die Heilung von Beinleiden. Viele Leute haben Probleme mit den Beinen, darunter auch viele Läufer.
So kam er auf die Idee, eine spezielle Zeremonie für Läufer anzubieten. Gebetet wird für die Heilung oder die Vermeidung von Verletzungen, zur Unterstützung der Regeneration oder dafür, den nächsten Marathonlauf zu bewältigen. Kato hat Religionswissenschaften studiert. Er geht die Dinge analytisch an und wurde selbst zum Läufer. Er wollte am eigenen Leib erfahren, wie sich das anfühlt. Und er fragte die anderen japanischen Läufer, was für Amulette sie genau brauchen könnten.
When they run, they can't hold amulets.
Beim Lauf können die Sportler die normalen Amulette nicht tragen, also haben wir neue erfunden. Diese Ashimamori können beim Rennen getragen werden und schützen die Füße. Sie sind etwas Besonderes.
These amulets can protect the feet during running. This is a special one.
Ashimamori bedeutet so viel wie Wächter für die Füße. Sie werden wie Perlen auf die Schnürsenkel der Schuhe aufgezogen. So stören sie den Bewegungsablauf der Läufer nicht. Klein und unauffällig auf den ersten Blick, tragen sie doch das stilisierte Pflaumenblütenlogo und den Segen des Schreins. In Osaka findet jedes Jahr im Herbst ein internationaler Marathon statt. Ein gutes Umfeld für Katos geplante Internationalisierung des Shinto.
People living in Osaka.
Die Menschen in Osaka sind offen für die Welt, weil sie von Natur aus gerne mit anderen reden. Wenn an diesem Schrein auch Fremde beten sollten, wird das für sie okay sein.
They can follow this trend. Yeah.
Shinto-Schreine haben mit der schrumpfenden Bevölkerung in Japan zu kämpfen. Und die Pandemie hat ebenfalls Spuren hinterlassen. Ihre Priester müssen sich etwas einfallen lassen, um ihre Existenz zu sichern. Vielleicht kommen in Zukunft eben auch Fremde.
I think this is a really great strategy for Shinto Shrine, because Shinto Shrine.
Ich denke, das ist wirklich eine großartige Strategie, denn der Shinto-Schrein hat sich verändert über Jahrhunderte. Und so müssen auch wir uns verändern und an das moderne Leben anpassen.
So this is really good, I mean, strategy, I think.
Taishi Kato hat eine Zielgruppe definiert und bedient sie spezifisch und zeitgemäß. Für Besucher, die nicht lange stehen können, hält der Schrein jetzt einen kleinen, steinernen Stuhl für das Gebet parat. Taishi Kato hat gerade erst angefangen, Shinto gewissermaßen weltweit zu vermarkten. In nur einem Jahr hat er schon viel auf den Weg gebracht. Und ihm werden die Ideen so bald nicht ausgehen.
Rund 80.000 solcher Shinto-Schreine gibt es übrigens in Japan. Allerdings hat nur noch jeder Vierte einen eigenen Priester oder seltener eine Priesterin. Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Sendung Religionen, die gibt es jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag. Die läuft wochentags von 9:35 Uhr bis 10 Uhr im Deutschlandfunk.